Wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 5. Dezember 2022. Der Wetterbericht wird heute eine reine Freude und den wird vortragen niemand geringerer als Andreas Popp. Good morning in the morning.
Good morning in the morning, liebe Eva. Ja, es ist wirklich eine Freude. Die Sonne scheint, stahlblauer Himmel. Und wir erwarten heute den ganzen Tag einen solchen sonnigen Tag, morgen auch. Zurzeit haben wir 0 Grad und morgen werden wir ungefähr 6 Grad plus haben. Also eine wunderschöne Zeit, die wir hier genießen dürfen.
Kurz und bündig, so soll es sein. Wir haben nämlich auch wieder viele, viele Themen. Andreas, wir fangen mal an. Vor diesem Podcast ist ein Video heute eingestellt und das geht über die sensationellen Veröffentlichungen des neuen Twitter-Chefs Elon Musk. Also ich möchte mal vorausschicken, es ist ja ein bisschen schwierig, heute ein Urteil sich zu bilden. Und das sollten wir auch nicht machen, sondern einfach nur prüfen und unsere Empfindung spielen lassen. Letzte Woche haben wir gesprochen über Elon Musk, der mit seinem neuen Unternehmen Neuralink Chips den Leuten in den Kopf setzen will, damit sie sich mit den Computern verbinden und den Computern per Gedanken Befehle erteilen können. Und wir haben darüber gesprochen, wie weit wird diese Schraube noch gedreht. Da gibt es noch andere Akteure, die sehr düstere Pläne haben, um sich die Menschheit zu unterwerfen. Aber auf der anderen Seite ist Elon Musk nun nach vorne getreten und bekämpft Twitter-Zensur und hat Veröffentlichungen eben gerade jetzt ans Tageslicht gebracht, die unter anderem zeigen, dass es dort bei Twitter schwerste Zensur gegeben hat. Und er sagt, dass seine Veröffentlichungen mit den Stasi-Akten 1990 vergleichbar seien. Da geht es ja unter anderem um die Tatsache, dass die Hunter-Biden-Affäre, die Laptop-Affäre 2020 niedergehalten wurde. Wir hatten ja an dieser Stelle hier auch schon darüber gesprochen, dass auch die Chefredakteure großer amerikanischer Medien überführt wurden über das Project Veritas, nämlich auch Einfluss genommen zu haben auf diese Wahlen. Und Elon Musk ist jetzt frank und frei und veröffentlicht die Twitter-Zensur in allen Einzelheiten. Magst du mal sagen, was so deine Empfindung zu diesem ganzen Zusammenhang ist?
Also meine erste Empfindung ist ein Name, der mir durch den Kopf schießt und der heißt Karl Eduard von Schnitzler. Und den werden nur noch wenige kennen, aber die älteren Semester, die nicht weit von der Zonengrenze groß geworden sind, in der Bundesrepublik, in der damaligen, so wie ich das auch war, die können sich sehr gut daran erinnern. Da gab es eine Politsendung, die hieß der Schwarze Kanal auf dem im Fernsehen, im DDR-Fernsehen. Und da gab es Karl Eduard von Schnitzler, der eine Hetzsendung gemacht hat gegen den Westen und mehr oder weniger eine völlig einseitige, journalistisch alles andere als objektive Darstellung gemacht hatte zur Lobhudelei seiner DDR und eben halt zur Diffamierung des Kapitalismus. Und das war eben halt alles ziemlich eindeutig. Die Situation ist eben halt heute anders. Heute haben wir halt Internet und so weiter. Und das, was hier als Vergleich mit den Stasis gebracht wird, finde ich durchaus treffend. Denn das, was da zutage gefördert wurde von Herrn Musk, ist wirklich keine Petitesse. Eine Kleinigkeit noch zu Herrn Musk, was diese Chips anbelangt. Ich hatte mich da ja gestern unterhalten und du warst auch dabei zum Teil mit einem, der sich damit gut auskennt, der sagt ja, diese Chips selbst brauchen ja auch eine permanente elektronische Ladung. Die müssen also geladen werden, weil da eine Batterie drin ist. Also es wird also quasi ein Chip in den Kopf implantiert durch eine Operation und dieser Chip muss ab und zu nachgeladen werden, wie ein Handy. Das läuft übrigens dann kabellos, also man hat da nicht irgendwann USB-Anschluss dann in seiner Schädeldecke implantiert, sondern das läuft dann drahtlos. Also man macht dann irgend so ein Akkugerät an, setzt sich dann daneben und dann wird über Strahlung der Akku im Kopf wieder aufgeladen. Es ist eine so unfassbare Vorstellung und ich möchte eines dazu sagen. Natürlich gibt es durchaus sinnvolle Initiatoren, die sagen, wir wollen damit schwere Krankheiten zu versuchen zu lindern. Also Menschen, die Parkinson haben und so weiter. Oder auch Leute, die nicht sehen können. Aber das ist offenbar nicht das Ziel. Das heißt, wir müssen hier sehr deutlich hinterfragen, worum es dabei geht. Es geht um die totale Kontrolle. Und man fragt sich, wenn die Batterie nicht mehr nachgeladen wird und wir uns ja ständig auf diesen Chip dann irgendwann auch einlassen, das heißt, wir ja in eine Cyborg-Situation kommen, Mensch und Maschine. Was passiert eigentlich bei einem Blackout? Bleiben wir dann plötzlich stehen wie eine Marionette, die nur noch an zwei Fäden hängt, da hängt der Kopf runter und so weiter. Man fragt sich wirklich, wie man sich das vorstellt. Das ist die Hinterfragung, die man dringend stellen muss in dieser völlig verwirrten Zeit.
Ja, ich würde jetzt trotzdem gerne wieder auf unser aktuelles Thema kommen und auf meine Frage, die ich noch mal wiederhole. Wie passt das zusammen? Auf der einen Seite kommt er mit dystopischen Plänen für die Menschheit, dieser Elon Musk. Andererseits tritt er jetzt als Retter auf, als Retter der Meinungsfreiheit. Und er nennt also diese Enthüllungen die Twitter-Files. Und er thematisiert, dass während des Wahlkampfs 2020 verhindert wurde, dass Informationen zu dem geleakten Laptop von Hunter Biden veröffentlicht werden konnten. Und er gibt damit auch Donald Trump wieder einen Kredit, der sofort eingehakt hat und gefordert hat, angesichts dieser Enthüllungen müssten die Wahlen 2020 entweder annulliert oder wiederholt werden. Und er sagt, dieser Betrug sei so schwerwiegend, dass die Verfassung suspendiert werden müsse. Er wird jetzt natürlich ganz scharf von den aufgeschreckten Mainstream-Medien angegriffen, dieser Donald Trump, als ob er nicht alle Tassen im Schrank hätte, wie man das schon immer gemacht hat. Aber jetzt nochmal meine Frage, wie passt das zusammen? Also die Chips im Kopf und das hier.
Naja, das passt eben nicht zusammen und aus diesem Grunde kann man das wahrscheinlich auch entlarven als Ablenkungsmanöver von eigentlichen, wirklichen Hintergründen. Das heißt, hier wird ein Sturm im Wasserglas nach oben gestellt, dass jeder darüber diskutiert und es blubbert und jeder hat noch was dazu zu sagen. Denn eines ist ja definitiv, auch ein Elon Musk fängt ja niemals an, Ursachen zu hinterfragen, sondern er diskutiert jetzt über eine neue Wahl. Nehmen wir mal an, es würde jetzt eine neue Wahl dadurch zustande kommen, dann hätte man wieder eine Riesendiskussion, da hätten wir wieder Demokraten gegen die Republikaner. Dann würde es zu dieser Wahl kommen, nehmen wir an, dann würde der hervorragende Joe Biden abgewählt werden und jetzt würde er ersetzt werden wieder durch den Verschwörungstheoretiker, durch den bösen Donald Trump. Dann sind die Medien wieder auf der anderen Linie unterwegs. Derweil laufen alle Fehlstellungen der Umverteilungsmechanismen momentan weiter. Denken wir an den Gasdeckel, der jetzt gerade läuft und an diese anderen Dinge, die gerade laufen durch die Sanktionen, die ja momentan den Ultrareichtum der Oligarchen, der West- und Ostoligarchen in einer Turboart nochmal hochstocken lassen und die Masse in die Komplettverarmung führt. Jeder Tag, der vergeudet wird mit solchen Diskussionen, ist ein Tag am Thema vorbei und die Fallhöhe wird damit erhöht.
Jetzt machst du dir bestimmt nicht nur Freunde, wenn du sagst, dass das hier überflüssige Diskussionen sind. Also so kann man es vielleicht auch nicht ausdrücken. Es könnte sein, dass es Ablenkungsmanöver sind, aber Elon Musk hat sich jetzt auch eine Gruppe von Moderatoren bzw. Journalisten und auch Twitter-Größen an die Seite geholt. Zum Beispiel hat er sich am Samstag in ein Online-Gespräch mit Kim.com eingeklinkt oder gelinkt, also Schmitz, und einem Journalisten Ian Miles Chong und hat enthüllt, dass er neben dem unabhängigen Journalisten Matt Tabby auch der Ex-New York Times-Redakteurin Barry Weiss uneingeschränkten Zugang zur internen Twitter-Kommunikation gewährt hat. Und er sagt, ja, es ist also die Notwendigkeit jetzt, dass alles ans Licht kommt. Und einer der Journalisten, der ihm wohl auch wohlgesonnen ist, Jack Posobiec, der sagt, dass die Unterdrückung von Informationen in den sozialen Medien zwar einer breiten Öffentlichkeit mehr oder weniger bekannt gewesen ist, aber jetzt würden erstmals gerichtsfeste Beweise vorliegen. Also das legt ja vielleicht auch den Schluss nahe, dass da noch mehr passieren soll. Allerdings, Musk hat weitere Enthüllungen angekündigt, die eigentlich gestern Abend erscheinen sollten. Aber er hat dann, jetzt kann es natürlich auch wieder ein Ablenkungsmanöver sein, er hat dann auch befürchtet, dass ihn diese Veröffentlichungen in Lebensgefahr bringen könnten. Er hat dann gesagt, sollte jemand glauben, dass ich irgendwann Selbstmord verübt hätte, ich werde keinen Selbstmord verüben, also mit Hinweis darauf, dass ihm was passieren könnte. Und jetzt wurde also Teil 2 der Veröffentlichung wörtlich um einen Tag oder so verschoben.
Naja, das sind schon deutliche Worte und ich kann nicht genau beurteilen, wie Elon Musk aufgebaut ist. Man muss ihn ständig beobachten an den Taten, an den Aussagen, was er sagt. Da gibt es Dinge, die mich nachdenklich machen, wo ich sage, okay, vielleicht ist er wirklich einer von denen, die kritisch gegenüber dem System stehen. Vielleicht ist Donald Trump ein totaler Kritiker. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch, als Donald Trump zum Beispiel ankam, im Rahmen seiner Präsidentschaft, die er damals hatte, mit dem MAGA, Make America Great Again, da hat er ja letztendlich die Strukturen wieder versucht aufzuleben zu lassen, die schon in den 80er Jahren zur Zerstörung der Konkurrenz im internationalen Markt angelegt waren. Und wir sehen ja heute, dass Joe Biden zum Beispiel mit diesem 370 Milliarden Dollar Programm angeblich zur Unterstützung nachhaltiger Industrien und einer grünen Politik in USA, aber letztendlich dient sie nur dazu, protektionistische Politik zu betreiben, Filetstücke aus dem Ausland nach USA zu ziehen, während das andere Ausland damit zerstört wird. Wenn das die Grundlage ist für Make America Great Again, unter der Voraussetzung, dass man nicht sagt, wir müssen besser werden, zum Beispiel in unserer Technik, in unserer Entwicklung, als andere Länder es sind, sondern wir wollen gar nicht besser werden, weil wir können gar nicht besser sein, weil wir vielleicht die Fähigkeiten gar nicht dazu haben. Also müssen wir die Konkurrenz schlechter machen. Das ist das Prinzip, was dahinter steht. Und all diese Dinge spielen hier eine ganz große Rolle. Und wenn jetzt es zu einer neuen Wahl käme, ist die Frage, was würde sich tatsächlich ändern? Das kann gut sein, dass die Akteure selbst dran glauben. Manchmal frage ich mich, wenn die dabei sind und reden davon, dass sie irgendwann den Menschen Chips in den Kopf einpflanzen. Ich frage mich manchmal, wie viele schon mit diesen Chips rumlaufen in führenden Positionen. Man weiß es ja mittlerweile gar nicht. Bei diesen teilweise Paradoxien, die da stattfinden bei ihren Aussagen.
Du hast gerade gesprochen von dem amerikanischen Inflation Reduction Act, ja, der eben mit knapp 400 Milliarden finanziert wird. Und darüber werden wir heute noch sprechen, denn es gibt einen wirklich riesengroßen Fan dieses neuen Gesetzes. Und das ist dein Lieblingsminister Robert Habeck, ja, der sich dazu geäußert hat und eben auch die deutsche Wirtschaftspolitik sehr gerne daran knüpfen möchte. Zum Abschluss, die Junge Freiheit hat Elon Musk hier zitiert mit folgenden Worten. Was bei Twitter passiert ist, ist, dass die Werte von San Francisco der ganzen Welt übergestülpt wurden, das sehr links ist. Das ist problematisch. In früheren Zeiten wäre der Einfluss einer Stadt wie San Francisco begrenzt gewesen. Aber jetzt betrifft das wegen der Zentralisierung der sozialen Medien die ganze Welt. Wir brauchen ein ausgewogeneres System, das nicht so linkslastig oder gar linksextrem ist. Naja, also das heißt ja mit anderen Worten, er prangert das gesamte, das globale Netzwerk der sozialen Medien an. Und es kann ein Schritt in die richtige Richtung sein. Ich bin da immer noch unsicher, wie man das Ganze einordnen soll. Ist es ein Ablenkungsmanöver für Neuralink, für die Menschheit, die jetzt sozusagen gefügig gemacht werden soll durch einen so sympathischen Elon Musk? Oder ist es wirklich hier eine Planung und eine Strategie seiner Seite, um die Dinge zum Besseren zu wenden?
Naja, man kann es wirklich schwer beurteilen. Es wird die Zeit zeigen, in welche Richtung es sich immer mehr verdichtet, die Zusammenhänge. Aber dass Robert Habeck das zum Beispiel gut findet, auch dieses Act, wie heißt das Ding nochmal mit diesen
300? Inflation Reduction
Act. Inflation Reduction Act, also das Bekämpfungsgesetz gegen die Inflation mit 370 Milliarden. Das klingt so, als ob die US-Amerikaner die 370 Milliarden finanzieren, quasi als irreversibel reinschmeißen, dass sie nicht wieder zurückkommen. Ihr könnt sicher sein, da wird nichts finanziert, da wird etwas investiert. Das ist ein großer Unterschied. Da werden 370 Milliarden reingepumpt, weil man wesentlich mehr zurückholen will. Wenn man sich damit die Filetstücke aus den anderen Konkurrenzstaaten wie Europa herausholt, wo man dann diese europäischen Staaten wie Deutschland, Frankreich, Österreich mehr oder weniger untergehen lässt ökonomisch, weil man alle relevanten und guten ökonomischen Filetstücke dort rauszieht und damit so viel Geld einfährt in USA durch eine protektionistische Politik, dass sie weitaus mehr als 370 Milliarden wieder einfahren, als das, was es gekostet hat. Und insofern stehe ich da sehr kritisch gegenüber. Ich habe das Gefühl auch, wir dürfen die Leute nicht überschätzen. Auch ein Elon Musk ist ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und auch der kann den Überblick über die gesamten ökonomischen, politischen Prozesse nicht wirklich drauf haben. Niemand kann. Das ist es mittlerweile zu komplex geworden. Und aus diesem Grunde muss man sehen, wer steht als Mannschaft hinter diesen führenden Köpfen. Wer steht dahinter? Wer sind die eigentlichen Berater? Und daran erkennt man eigentlich, wo die Politik hingeht. Das sind nicht die Menschen, die das da verkünden, die die Entscheidungen fällen, sondern das sind andere, die dahinter stehen.
Vielen Dank. Jetzt komme ich wieder zurück nochmal hierzu. Ja, unbedingt. Also vielen Dank für die Ausführung. Wir gehen da nachher nochmal hinein. Dann kann der Makroökonom Andreas Popp sich da noch ein bisschen weiter ausdrücken zu diesem Thema. Aber Andreas, wie würdest du denn Folgendes einordnen, was hier Express.at veröffentlicht hat, nämlich dass die EU, die Europäische Union in Brüssel, mit diesen Plänen von Herrn Musk und Twitter überhaupt nicht einverstanden ist? Und da heißt es, sollte der Kurznachrichtendienst gegen EU-Recht verstoßen, dann gibt es Konsequenzen. Sollte es auf Twitter zu Hassrede kommen, drohen Strafzahlungen und sogar eine EU-weite Sperre. Und es heißt hier, wenn Twitter sich also nicht an die Regeln hält, dann können Strafzahlungen verhängt werden. Und wenn sich diese Regelverstöße fortsetzen, dann, so sagt EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton, können wir die Plattform in Europa abschalten. Weiter sagt er, niemand sollte sich täuschen, wir werden das auch tun, wenn es nötig ist. Das ist der Wunsch unserer großen Demokratie.
Ja, der letzte Satz war natürlich nochmal wirklich belustigend. Also es wird natürlich immer deutlicher, dass die EU-Administration eher eingesetzt wird oder wurde, das, was wir immer wieder sagen und was auch immer deutlicher wird und gar nicht mehr zu negieren ist, dass hier Lobbyisten aus Übersee mehr oder weniger eine Filiale im Interesse einer groß angelegten angelsächsischen Ökonomie letztendlich führen und dabei eben halt auch die eigenen Länder, die man offensichtlich vertreten will, dabei über die Wupper springen lässt. Das muss man mal ganz deutlich sagen. Denn wie soll man das erklären? Wo liegt denn das Problem, dass Twitter zum Beispiel etwas sagt, was diesen Administratoren der EU, was denen nicht passt? Jeder muss doch das Recht haben, den größten Unsinn zu erklären, die ganze Geschichte immer mit Hass und Hetze im Prinzip zu belegen. Also dann müssten wir ARD, ZDF, ich habe gestern von Böhmermann gestern etwas gesehen, das muss sofort im Prinzip abgeschaltet werden, der muss sofort vor ein Gericht gestellt werden, sofort Handschellen an, sofort im Prinzip und der würde auch wahrscheinlich sofort unter diesen Bedingungen, wenn ich sehe, welche alternativen Journalisten unter fadenscheinigen Begründungen mehr oder weniger bestraft werden und dann solche populären öffentlich-rechtlich Bediensteten, die zwangsfinanziert werden durch ein Pay-TV, durch Zwang, dass die dann im Prinzip Hass und Hetze und auch Gewaltaufrufe machen dürfen. Also ganz ehrlich jetzt, da wird ein schon schummrig. Man sieht immer deutlicher, wie der ganze Schmutz nach oben treibt und immer sichtbarer wird.
Ich möchte ganz kurz deine Aussage in ein Konjunktiv verwandeln. Du hast gesagt, der muss sofort festgenommen werden. Er müsste sofort festgenommen werden, wenn es mit rechten Dingen zugehen würde. Denn da sind natürlich Aussagen getroffen worden, genauso wie neulich bei Reichelt, bei Julian Reichelt, dem Ex-Bild-Chef, in einem seiner Videos aneinandergeschnitten worden waren Aussagen, zum Beispiel aus Tagesthemenkommentaren, wo Menschen, die sich nicht die Spritze hatten geben wollen, schwerstens diffamiert und ausgegrenzt wurden. Auch das kann man mit Sicherheit unter die Überschrift Hass und Hetze gegen andere Menschen setzen.
Ja, und ich glaube, da sollten wir den Schwerpunkt auch drauf legen. Und das hat eben halt Julian Reichelt hervorragend gemacht, nämlich in einer Art und Weise, schafft die Öffentlich-Rechtlichen ab. Das ist die wirkliche Aussage, die er gemacht hat. Und dann hat er danach gesagt, er wird sich am 1.1. nicht mehr beteiligen an der Zwangsfinanzierung dieser Gruppierung, die ihn auch noch verhöhnt, die ihn mehr oder weniger auch diffamiert in ihren eigenen Ausrichtungen. Das wird er nicht mehr zahlen, egal was man ihm androht. Interessanterweise hat er damit schon eine Lawine, glaube ich, losgetreten. Selbst bei mir geraten unglaublich viele Mails in den Ordner von Menschen, die fragen, was gibt es für Anwälte? Ich werde jetzt auch nicht mehr bezahlen. Ich schließe mich dem an. Und ich habe das Gefühl, da wird eine Riesenflut an Gebührenzahlverweigerern jetzt auftauchen. Und wenn die Masse groß genug ist, dann haben die natürlich wirklich das Problem, dass sie es nicht mehr durchstehen können. Genau wie der Verfassungsschutzpräsident gesagt hatte, dass diese Kleberkinder, die sich da auf die Straße kleben, dass er das toll findet, weil das ist ja ein Zeichen, was man setzt. Das ist ja eine Demonstration, die man setzt. Und das ist ja eigentlich nicht wirklich strafrechtlich, weil sie geben ja der Politik nur einen Tipp. Es muss jetzt etwas passieren. Genauso müsste man dann natürlich auch die Gebührenzahlungsverweigerer für die GEZ oder wie das jetzt heißt, müsste man natürlich genauso behandeln, weil sie sagen, das kann nicht sein, dass Hass und Hetze und Propaganda zwangsfinanziert im öffentlich-rechtlichen Rundfunk läuft. Ich finde die Idee gar nicht schlecht, die der Herr Reichelt dort reingebracht hat, um darüber mal nachzudenken vor allem.
Naja gut, also wenn Herr Reichelt dazu animiert, dann ist es wahrscheinlich etwas anderes, als wenn ein Einzelner, ich glaube, Georg Thiel hieß der Mann, der gesagt hat, auch in öffentlichen Interviews, ich zahle keine GEZ mehr und dafür ins Gefängnis kam. Nun ist es so, offensichtlich gibt es eine Strategie von verschiedenen Seiten aus, dass die Öffentlich-Rechtlichen in einen Veränderungsprozess geraten sollen und müssen. Und ich glaube, dagegen hat fast keiner etwas, denn das, was dort verzapft wird zum Teil, das ist wirklich überhaupt nicht mehr ruhmreich. Also ich wiederhole einfach nochmal das, was Reichelt da eingestellt hatte. Alleine diese Kommentare in den Tagesthemen. Wir haben seit 3 Jahren immer wieder das Thema, dass irgendwelche Kommentare daneben gehen und Menschen diffamieren. Ich kann mich noch an einen erinnern, der ist bestimmt schon fast 2 Jahre her, wo über Donald Trump ganz schrecklich geschimpft wurde und er mit Bezeichnungen, die ich zum Glück alle vergessen habe, schwer beleidigt wurde. Und das ist alles im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Anstalten passiert. Das ist eine regelrechte Hetzjagd, eine Hass- und Hetzjagd gewesen, was die Öffentlich-Rechtlichen gemacht haben mit Donald Trump. Und es gibt natürlich auch noch andere Personen, die da ins Fadenkreuz geraten und wo überhaupt nicht mehr möglich ist, dass man noch andere Meinungen gelten lässt. Diejenigen, die sagen, lass uns zumindest mal sachlich über die Dinge berichten oder diskutieren, die werden dann als Verschwörer und schlimmere Vokabeln werden dafür benutzt, an die Wand gestellt. Andreas, die Veränderung, in die jetzt die öffentlich-rechtlichen Medien kommen, scheint also vorprogrammiert zu sein. Wie würdest du sagen, was glaubst du? Es kommen ja viele Skandale hoch von wegen zu hohe Kosten und Intendanten, die sich bereichern und Direktoren, die zurücktreten, weil sie sich verhaspelt haben mit der Politik und vielleicht auch sehr regierungsfreudige Funkhausdirektorinnen, die dann ins Abseits geschoben werden. Und es kostet alles Millionen über Millionen, die Menschen bezahlen sollen. Was glaubst du, wann hat das letzte Stündlein geschlagen für dieses System?
Naja, das ist auch eine Exponentialfunktion und wir merken schon, wie sie läuft. Da, wo wir heute sind, waren wir vor einem Jahr noch lange nicht. Da, wo wir heute sind, waren wir vor 2 Monaten noch lange nicht. Das heißt, die Beschleunigung nimmt zu. Wir sind heute in einer anderen Form der alternativen Informationsmöglichkeiten. Die Methoden, mit denen das System die Menschen mehr oder weniger einnorden will, unterdrücken, gefügig machen will, wie auch immer man das jetzt nennen will. Das System steht auch den Alternativen zur Verfügung. Und wenn es damals beispielsweise im Dritten Reich zum Beispiel alternative Szenen gab, die gekämpft haben gegen dieses Terrorregime von Hitler, dann mussten die sich heimlich treffen, unter Androhung von Gewalt. Lebensgefährliche Situationen haben sie sich in irgendwelchen Kellern getroffen, haben dann mit irgendwelchen vorsintflutlichen Möglichkeiten Zettel gedruckt und haben sie dann verteilt in irgendwelchen Briefkästen dort und so weiter. Und das war eine lebensgefährliche Situation. Heute ist es so, dass irgendein Unsinn von ARD und ZDF beispielsweise verbreitet wird. Ein Truther-Kanal sagt, Kinders, wisst ihr eigentlich, was die da gemacht haben? Und bringen dann ein Gegenargument und schon ist das Ding hunderttausendfach oder millionenfach schon nach außen getragen. Und wir sehen jetzt, für mich sind das ganz interessante Indizien. Ich sehe mir zum Beispiel an, ARD und ZDF auf YouTube-Videos und ich sehe dann beispielsweise Linke und AfD. Und ich stelle plötzlich fest, dass bei AfD oder und bei den Linken Aufrufe sind, bei Wagenknecht beispielsweise oder bei Weidel, innerhalb von einem Tag 500.000 Aufrufe auf einer Veröffentlichung und mittlerweile die ZDF und ARD Gegendarstellungen mittlerweile keine 100, keine 80, sondern irgendwo bei 3 oder 5.000 nachher verrecken. Das heißt also, wir sehen hier eine komplette Umkehr. Das, was wir jetzt noch berichtet bekommen in den öffentlichen Medien, ist aus meiner Sicht nur noch der Wunsch der Gedanken. Die Realität geht komplett an denen vorbei. Die Parallelwelt, in der sie sich bewegen, wird immer kleiner und enger. Und das Terrain verlieren sie langsam auch noch. Und das spüren alle und dementsprechend sind auch die Stimmungslagen in den Redaktionsstuben so beschissen. Also um es mal ganz deutlich zu sagen, Entschuldigung, guckst mich gerade so an, aber so habe ich es offiziell gehört. Das sind immer wieder Leute, die zu mir sagen, es ist nicht mehr auszuhalten. Die Atmosphäre ist zum Schneiden in diesen Redaktionskonferenzen und so weiter, weil jeder spürt, es geht jetzt zu Ende mit diesem System.
Naja, es ist ja auch bekannt gegeben worden, dass im Zuge der Ermittlungen innerhalb der ARD-Anstalten beispielsweise viele Mitarbeiter sich zusammengetan haben, gerade in den Redaktionsstuben und von einer Atmosphäre der Angst und des Druckes gesprochen haben, der sie sich ausgesetzt gefühlt haben oder vielleicht auch noch fühlen durch eben, ja, regierungsfreundliche Vorgesetzte, sagen wir es mal so. Also das heißt, ich selber habe meine Erfahrungen vor vielen Jahren gemacht in diesem öffentlich-rechtlichen System. Für mich ist das spannend, denn natürlich sind mir die Vorgänge dort, wie die Abläufe und so weiter geplant sind, deutlich und mir ist auch klar, was in den Redaktionsstuben hinter vorgehaltener Hand so alles gesprochen werden könnte. Und ich denke mal, dass es tatsächlich in diesem Zuge des großen Erwachens einen großen Knall eines Tages geben wird, der sich zwar jetzt ankündigt, wie wir hier immer wieder mitbekommen, aber je fester man versucht, diesen Deckel auf diesen Siedetopf, auf den Dampfkochtopf zu drücken, umso lauter und heftiger wird der Knall, wenn das Ding denn doch, und das ist vorprogrammiert, wegfliegt.
Naja, und der Gegendruck. Und viele verlassen auch das sinkende Schiff. Also ich habe einige Menschen, die ich kenne, die bei großen Rundfunkanstalten arbeiten, aber nicht eben halt vorne als Moderatoren, sondern im Hintergrund. Die arbeiten an der Kamera, die arbeiten in der Schnitttechnik, die arbeiten in irgendwelchen Redaktionskonferenzen oder was auch immer. Und die mir ganz deutlich gesagt haben, wenn sie privat irgendwo auf einer Party sind und sie werden gefragt, was sie beruflich machen, dass sie nur noch sagen, sie sind irgendwo in der Administration tätig bei einer Firma, verwaltungstechnisch, und lassen dann ARD und ZDF oder da, wo sie gerade beschäftigt sind, schlichtweg weg, weil sie sich schämen und keine Lust mehr haben auf die Themen der Lügenpresse. Eine Anne Will kann das natürlich schwer machen, dass sie sagen, wenn sie fragt, was sie vom Beruf ist, dann kann sie kaum sagen, sie wäre jetzt Busfahrerin. Das würde nicht gehen, das würde man ihr nicht glauben, weil jeder kennt sie. Diese Zeit, wo die großen Bewunderungen stattgefunden haben, die sind schlichtweg vorbei. Für die Leute, die als Moderatoren da große Namen haben. Und ich weiß nicht, wie man sich fühlt, wenn ich mir vorstelle, ich gehe dann irgendwo raus und ich werde dann wirklich von der Seite angesehen oder der eine oder andere vielleicht auch aggressiv spuckt regelrecht aus von mir. Das sind natürlich alles Dinge, die etwas mit Menschen machen.
Wir sind in diesem Erwachungsprozess und zu dem Erwachen gehört natürlich das Erkennen des Einzelnen, dass man für seine eigene Verantwortung eben auch sich einsetzt. Und wo beginnt die Verantwortung, die persönlich ist, und wo hört sie auf? Wann kann ich mich noch hinter dicken Redaktionsmauern verbergen und verschanzen? Und ab wann greift das Schicksal dann zu? Und das sind die Gedanken gewesen, die ich damals hatte, als ich die Entscheidung zu treffen hatte, gehe ich mit diesen so wichtigen, gesellschaftswichtigen Bindungsthemen an die Öffentlichkeit, dass nämlich die kleinen Kinder in den ersten Jahren zur Mutter und natürlich auch zum Vater gehören und dass die Erwerbstätigkeit der Frau, dass das Loblied derselben einfach zu hoch und zu laut gesungen wird und zu Ungunsten des Kindes. Und durch diese drei Bände im Lichte der Wahrheit, die Gralsbotschaft von Abdruschin, die ich damals schon als Grundlagenwerk vor mir hatte und gelesen hatte, war mir klar geworden, dass wenn ich nicht meinen Namen, der war ja bekannt, dieser Name in der Zeit damals, benutzt hätte, um diese Meinung, meine eigene Meinung, die aber auf Naturgesetzen beruht, kundzutun, dass ich mir selber dadurch eventuell ein ganz schönes Karma eingehandelt hätte. Und darüber denken die Menschen heute nicht nach bei ihren Entscheidungen oder oft nicht. Bis wohin geht ihre eigene Entscheidung oder Verantwortung und ab welcher Stelle können sie die Dinge auf andere schieben?
Naja, du hast natürlich einen wirklichen Mut bewiesen, das darf ich so sagen. Und es gehört natürlich etwas dazu, wenn man fest im Sattel sitzt, alles ist vermeintlich geregelt, die Finanzierungsraten für das Haus laufen gut und dann soll ich mich da rausziehen. Irgendwie versuchen alle, und das ist übrigens der Standardtenor, irgendwie noch durchzukommen, um in Rente zu kommen, bevor es dann irgendwann zusammenbricht. Das ist genau die Haltung. Jeder sagt, Hauptsache ich komme noch irgendwie durch, obwohl sie schon längst nicht mehr daran glauben. Da wird es kritisch. Und wir sehen hier im Moment Parallelen zwischen der Politik und auch eben halt zwischen den Medienfunktionären. Für mich sind mittlerweile diese Mediensoldaten, diese Politiksoldaten mehr oder weniger instrumentalisiert, die das machen, was man ihnen sagt, aus Machtetagen, die weit oberhalb dieser Institutionen liegen. Und die finden wir dann eben halt in den großen Finanzkapitalsammelbecken und noch darüber. Das ist nicht neu. Und diese Geschichte wird immer deutlicher. Und wenn wir langsam auch merken, dass die Abgeordneten in der Politik in der Ohnmacht sind, auch wenn sie von mir aus keine Ahnung haben, keine Bildung haben, unfähig sind, das haben wir da wirklich zuhauf, das kann man regelmäßig sehen bei irgendwelchen Interviews oder bei Talkshows, wenn sie mal zu Wort kommen. Man musste sich manchmal nur ansehen, wie Strauß gesagt hat, aber sie haben trotzdem so etwas wie ein Gewissen und sie spüren ihre Ohnmacht. Sie wollen auch einfach nur noch durch. Ich weiß nicht, wie wenig man Selbstbewusstsein hat, dass man sich das antut und sagt, okay, wenn ich hier rausfliege, dann bin ich eben verloren. Das ist ja das Hauptproblem. Aber die Politiker, genau wie diese nahezu verbeamteten Funktionäre in den großen Medienanstalten, das sind Menschen, die nicht in einem Sozialprojekt unterliegen, sondern sie sollen ihre entsprechenden Leistungen bringen. Das kann man nicht erkennen und das verursacht ein morphogenetisches Feld auch der Unzufriedenheit in diesen Kreisen und das nimmt immer mehr Zulauf.
Ja, und ich verstehe ja viele Leute, die bei den Öffentlich-Rechtlichen arbeiten und sagen, ich habe Familie, die Kinder müssen ernährt werden, alles wird jetzt teurer, wenn ich jetzt den Job verliere, wird es noch heftiger. Ja, es wird jetzt immer schwieriger, einfach zu sagen, ich gehe aus dem Job raus. Auf der anderen Seite, ich hatte ja damals, vielleicht kann ich das nochmal als Beispiel geben, für diejenigen, die ringen im Inneren und sagen, ich möchte eigentlich da raus, aber wie mache ich's? Wichtig ist, dass man, und das manifestiert sich ja auch durch das Lesen dieser drei grünen Bücher, wichtig ist, dass man im Gottvertrauen ist, durch die Kenntnis der Naturgesetze. Und wenn man im Gottvertrauen ist, und ich weiß, dass mich das gerettet hat, alleine, nichts anderes. Ich habe immer gewusst, ich werde aus dieser Situation wieder herauskommen. Es kann sein, dass es dunkle Täler sind, die noch vor mir liegen. Und das war auch so, natürlich. Aber wenn man auch durch die dunklen Täler geht und sich beschützt fühlt, in vollem Vertrauen, dann darf man, ich finde das heute eine Gnade, Karma abbauen, was einen erheblich erleichtert, wenn man eines Tages hinübergehen muss, und wird dann auch wieder herausgeführt, indem man sich selbst am Schopf packt. Und ich meine mal, das dürfte tatsächlich das Modell der Zukunft sein, wenn wir diese ganze Nadelöhr-Krise gut überstehen wollen. So, das war jetzt das Wort zum Montag. Und jetzt gehen wir wieder hier in die aktuellen Themen hinein. Andreas, derzeit wird heftig diskutiert der Ölpreisdeckel. Und es gibt viele Berichte darüber, viele Diskussionen. Es gibt auch schon Abstimmungen. Und die EU hat ja, und ich habe jetzt hier mal einen Artikel aufgemacht von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die EU hat ja beschlossen, Russland einen Höchstpreis für Öl zu diktieren, damit man das Land weiter schwächt. Und die Frage ist, kann das klappen? Das fragt jedenfalls die FAZ. Wie wird Russland reagieren? Was wird aus den Spritpreisen? Wie werden die Folgen für die Verbraucher, für die Bürger sein? Ich lese mal hier kurz rein und dann können wir mal in diese Antworten auch schauen, Andreas. Also, die EU und ihre Partner, wie zum Beispiel die G7 und Australien, wollen Russland vorgeben, zu welchem Preis das Erdöl jetzt auf dem Weltmarkt von Russland verkauft werden darf. Der Preisdeckel, auf den hat man sich geeinigt, soll zunächst bei 60 US-Dollar liegen, also rund 57 Euro je Barrel. Das haben zumindest die EU-Staaten am Freitagabend, also letztes Wochenende, vereinbart, nach langem Hin und Her, heißt es. Und in der Nacht zum Samstag haben die 7 führenden demokratischen Wirtschaftsmächte, die G7 und Australien, ihre Beteiligung angekündigt. Und der Preisdeckel soll von heute an gelten und damit parallel zum EU-Ölembargo gegen Russland in Kraft treten. Das war ja angesetzt für den 1. oder für Anfang Dezember. Und Ziel ist es natürlich, die russischen Einnahmen aus dem Ölgeschäft zu drücken und die Finanzierung des Kriegs gegen die Ukraine für Russland schwerer zu machen. Und andererseits soll Russland durchaus weiter Öl vermarkten, denn sonst würde, wie es hier heißt bei der FAZ, die wertvolle Ressource auf dem Weltmarkt noch knapper und die Preise würden auch im Westen noch weiter steigen. Russland soll also Öl verkaufen zu einem vom Westen diktierten billigeren Preis. Andreas, kann das funktionieren?
Nein, das kann natürlich nicht funktionieren. Also man mag es ja kaum glauben, dass wir uns hier über eine Politik unterhalten, die man tatsächlich als seriös einstufen soll und die von den Medien auch noch so dargestellt wird. Und in Wirklichkeit kommt es mir vor, als wäre es hier mehr oder weniger eine Gruppe von naiven Jugendlichen, die einfach zu wenig Lebenserfahrung haben und vor allem ihr eigenes System noch gar nicht verstanden haben. Ich kann es einfach nur damit begründen, dass die Akteure in der Politik, die das entscheiden, völlig ahnungslos sein müssen. Andernfalls wären sie so gewissenlos, das wäre noch schlimmer als ahnungslos. Also ahnungslos, also quasi unfähig, ist hier wirklich noch fast ein Kompliment für diese Art von Politik. Heisenko hat da ganz was Interessantes mal zugesagt und hat den Vergleich gesetzt. Was würde eigentlich geschehen, wenn man einem Bäcker mitteilt, dass er für sein Brot nicht mehr den normalen Preis erhalten wird, sondern ab sofort nur noch einen Preis, den man selbst festlegt? Und der ist natürlich geringer als der bisherige Preis. Glaubt irgendjemand, dass dieser Bäcker dann sein Brot noch an die Preisdiktatoren überhaupt verkaufen wird? Vor allem dann, wenn alle anderen Bäcker ihr Brot nach wie vor zu den erhöhten Preisen, zu den normalen Marktpreisen verkaufen kann. Ja, die also marktgerecht sein sollen. Und um auch die Produktion und die Kosten abzudecken. Also was würde folglich geschehen? Wenn das Preisdiktat jetzt nur einen Bäcker trifft, in diesem Fall bei Öl nehmen wir jetzt Russland, der also kein Brot mehr verkauft oder in diesem Fall Öl, dann würde man eventuell seinen Laden zumachen, dann ist also ein Wettbewerber weniger da und die anderen werden dann ihre Preise erhöhen. Einfach, weil es bei ihnen dann eine gestiegene Nachfrage gibt. Das ist Marktwirtschaft und das ist beim Ölmarkt natürlich ganz genauso. Also wenn man Russland jetzt ausschließt aus diesem Ölsystem. Dann muss man einfach sehen, dass das dazu führt, dass zu wenig Öl da ist. Es handelt sich hier nicht um eine Spielekonsole, sondern es handelt sich um Öl. Und das ist wie Brot. Öl kann man sich nicht aussuchen, ob man das braucht oder nicht. Das braucht man und es muss gekauft werden. Und hier wird über eine Schiene ein Marktteilnehmer aus dem Markt gedrängt. Denn Russland wird natürlich logischerweise sagen, gut, dann gibt es halt kein Öl mehr, machen wir einfach nicht mehr zu diesen Kursen, die ihr uns sagt. Und das bedeutet, die Preise werden explodieren. Wenn wir dann auch noch wissen, dass Russland sehr gut mit den OPEC-Staaten kann, dann bedeutet das, dass sie sogar noch Hand in Hand arbeiten. Und die OPEC hat ja wohl auch schon gesagt, ein bisschen nach dem Motto, wir werden weiter eventuell sogar unsere Förderquoten noch reduzieren, um den Preis noch mehr explodieren zu lassen. Also ein Harakiri, wie man es sich kaum schlimmer vorstellen kann, was hier läuft.
Die FAZ fragt, warum der Ölpreisdeckel? Es gibt doch schon ein Ölembargo. Und da heißt es, ja, das Projekt wurde maßgeblich von den Amerikanern vorangetrieben, die befürchtet hatten, dass das europäische Einfuhrverbot die Preise für nicht russisches Öl und damit auch für Benzin in die Höhe treiben könnte. Und zudem sah die Verordnung für das Embargo kein Transportverbot vor. Tanker aus europäischen Staaten hätten also weiter russisches Öl in Drittstaaten transportieren können, eben auch teures Öl. Andreas, das Projekt wurde maßgeblich von den Amerikanern vorangetrieben. Warum kommt mir das bekannt vor?
Naja, weil es letztlich nur den Amerikanern dient. Europa ist eine Region, die keine eigenen Rohstoffe hat, sondern auf die Importe angewiesen ist, speziell Deutschland, die ja in der Veredelung in ihrer Ökonomie tätig sind. Sie bekommen also einfache Rohstoffe, veredeln sie, schaffen also einen Mehrwert und dieser Mehrwert findet sich dann in den Produkten, damals Made in Germany, die man so gut kannte, eben wieder. Das heißt, bei USA ist das Problem nicht, die haben selber genügend Öl, die können sich das einfach leisten, so zu machen. Also es ist hier natürlich eine Situation, dass mit dieser Gaspreisbremse eine Art sozialistisches Prinzip aufgebaut wird, Ölpreis, dass man Ölpreisdeckel, weil man damit mehr oder weniger die Bevölkerung von Aufständen fernhalten will. Das hat damals in der Sowjetunion schon nicht funktioniert und genau dieses primitive, nicht funktionsfähige Modell wird zurzeit vom Westen also wirklich in Gang gesetzt. Also wenn man es nicht besser wüsste, müssen wir davon eigentlich ausgehen, dass hier bewusst ein Affront gegen Europa gefahren wird und mehr oder weniger ein ökonomischer Todesstoß quasi in Gang gesetzt werden soll. Das kann Europa ökonomisch schwer verkraften, was da gerade aufgebaut wird. Russland wird der einzige Gewinner sein, weil nämlich Russland weiß, dass die Staaten von dem Öl aus Russland abhängig sind, einfach weil es nicht genügend gibt. Es gibt eine permanente Nachfrage und es gibt ein permanentes Angebot. Und wenn einer der größten Anbieter ausfällt, durch solche Sanktionsmaßnahmen, durch solche Deckelungen beispielsweise, dann bedeutet das, dass die Preise exorbitant steigen werden. Und wenn das passiert, weiß Russland auch, dass die Staaten, auch wenn sie bedroht werden, aber Öl eben halt dringend brauchen, um zu überleben. Und wer mit dem Hintern an der Wand steht, nichts mehr zu verlieren hat, dann kauft er heimlich, auch wenn man ihn mit irgendwelcher Gewalt androht, weiterhin das Öl. Und der Einzige, der davon partizipiert, ist wieder die russische Wirtschaft. Also es ist wirklich lächerlich.
Ja, es ist schon ein großer Gegner, den man sich da ausgesucht hat. Ich glaube, das dürfte auch allmählich immer mehr Menschen klar werden. Die FAZ fragt, wird die Rechnung aufgehen und beantwortet sie auch gleich. Das ist nicht mit Sicherheit zu sagen. Die Auswirkungen hängen auch von der Reaktion Russlands und anderer großer Länder ab. Schon die Aussicht auf eine Preisobergrenze setzte die Rohölpreise unter Druck. Doch sagt Russland, es wolle kein Rohöl an Länder verkaufen, die sich an den Preisdeckel halten. Also, hielte Moskau das durch, heißt es hier, könnte es zu einer Verknappung und damit steigenden Preisen führen. Und deswegen komme es jetzt stark darauf an, wie sich etwa China, Indien oder Ägypten verhalten, die derzeit einen großen Teil des russischen Erdöls kaufen.
Naja, die werden weiterkaufen, das ist überhaupt keine Frage. Aber es werden auch die anderen kaufen, auch die europäischen Staaten werden kaufen, eben nur über Umwege. Wir wissen doch ganz genau, In dem Moment, wenn irgendetwas verboten wird, dann gibt es immer irgendeinen Schwarzmarkt. Und wenn es die Waffen sind, die von der Ukraine angeblich für den russischen Gegner geplant wurden und dann auf dem Schwarzmarkt wieder in Europa verkauft werden, hintenrum, also doppelt finanziert werden und doppelt bezahlt werden müssen. Diese Systeme funktionieren. Und hier handelt es sich ja gar nicht mal um eine rationale Erklärung, die ein Straftatbestand mit sich zieht, wer dagegen verstößt, sondern eine ideologische Struktur, die dahinter steht. Und jeder, der ein bisschen mitdenkt als Staatschef, der weiß sehr wohl, wir müssen es machen, weil es der große Bruder in USA einfach schlicht und ergreifend diktiert hat. Und das werden sie eben halt nicht machen. Und die werden weiterkaufen. Das Problem ist natürlich, hier wird auch ausgegangen, als hätten wir einen freien Markt. Es gibt ja die Warenterminbörse. Und die Warenterminbörsen, die bestimmen ja, wie hoch eigentlich das Öl oder das Gas ist. Genau wie Lebensmittel sind oder nicht. Und man muss einmal mal fragen, das ist ja eine völlig irrationale Situation. Wir wissen zum Beispiel, wir haben jedes Jahr in etwa den gleichen Ölbedarf auf der Welt, den gleichen Gasbedarf. Und wir haben auch ein bestimmtes Angebot. Alle diese Daten sind fix und jeder kennt sie. Wenn sie fix sind, Angebot und Nachfrage immer identisch bleiben, dann muss der Preis auch immer identisch bleiben. Wenn aber die Preise plötzlich nach oben schießen oder nach unten einbrechen, dann bedeutet das, dass das immer wieder irgendwelche Spielarten sind, die auf der Börse zu finden sind, durch Spekulanten, die der Umverteilung dienen. Das muss man einfach verstehen. Das heißt, hier werden lauter Dinge durcheinander gebracht.
Und jetzt fragt man sich natürlich, wirkt sich dieser Ölpreisdeckel vielleicht denn auch für die Bürger auf den Spritpreis aus? Ja. Und hier wird der ADAC-Kraftstoffmarktexperte Christian Laberer interviewt, der keine gravierende Auswirkung auf die Spritpreise erwartet. Er sagt, letztlich kommt es darauf an, ob der Deckel die Ölpreise drückt oder im Gegenteil zum Steigen bringt. Und in beiden Fällen würden aber andere Faktoren, wie die Entwicklung der globalen Konjunktur oder das Embargo gegen russisches Öl, wohl stärker auf den Ölpreis wirken. Er sagt wörtlich, die Entwicklung beim Ölpreis sollte sich auch an den Zapfsäulen widerspiegeln. Zuletzt haben die Spritpreise wieder auf den Ölpreis reagiert. Ganz grundsätzlich sind sie aber immer noch zu hoch, insbesondere natürlich auch bei Diesel.
Ja, das sind jetzt die ganzen außenwirtschaftlichen Probleme, die entstehen. Wir können auch noch mal kurz auf die innenpolitischen Themen kommen, die dabei auftauchen. Wenn die Deutschen zum Beispiel jetzt in Zukunft diesen Ölpreisdeckel nutzen können und günstiger Öl kaufen, bedeutet das, dass sie natürlich nur bis zu einer gewissen Umsatzgröße kaufen können. Und das bedeutet, man hat das festgelegt, auf 80% der bisherigen Umsätze. Man will ja 20% an Energie sparen. Man diktiert also dem deutschen Bürger, dass er gegenüber dem Vorjahr beispielsweise statt 1000 Liter Öl nur noch 800 Liter Öl im Jahr verbrauchen darf. Das nur mal als Beispiel. Was ist das für ein gigantischer Papiertiger? Wir sehen alleine, wie viel zigtausend Beamten wieder eingestellt werden, beispielsweise in Berlin. Diese ganzen Dinge müssen ja auch administrativ verwaltet werden und Administrationsarbeiten sind letztendlich unsinnige Arbeiten in vielen Fällen, in diesem Fall auf jeden Fall, einfach weil sie keinen Mehrwert für irgendjemanden bringen. Das ist genau der Punkt, der dahinter steht. Was muss also sein? Eine gigantische Kontrolle. Smart Meter müssen eingeführt werden. Einige Leute sind ganz stolz darauf, dass sie sich irgendwelche Thermostate an ihre Heizungen ranhängen. Die sind offenbar so vertrottelt worden durch die Situation dieser modernen Technik, dass sie überall vom Internet aus sehen können, wie gerade ihre Temperatur ist.
Ja, das hatte aber auch Waschlappenkretscher angeregt, dass man diese Thermostate hat.
Ja, ausgerechnet, genau. Das Schöne ist natürlich, wenn ich über Computer, über Internet meine eigenen Thermostate an der Heizung abfragen kann, dann kann es natürlich auch der Staat mit relativ einfachen Programmen. Und wenn der sieht, wie warm meine Bude ist, weil er sie einfach ansteuern kann, die Programme sind doch alle vorhanden, dann können die das runterdrehen oder auch abschalten, wenn sie wollen. Smart Meter, genauso ein Ding im Prinzip, was letztendlich in die Entmündigung der Bürger läuft. Eine völlig abstruse Situation, dass sich freiwillig die Menschen solchen Kontrollmechanismen untergeben. Das sind nämlich keine anonymen Daten. Das sind ganz konkrete Daten, zugeordnet auf den jeweiligen Verbraucher. Das ist eigentlich auch noch ein ganz wichtiger Punkt.
Warnung in der Stimme von Andreas Popp. Ich spüre diese Energie hier. Und ich möchte mal euch sagen, was Russland dazu sagt. Denn die haben sich auch schon geäußert. Das meldet unter anderem Express.at, aber viele andere auch. Nämlich, dass dieser Boykott von der EU und von den G7-Staaten und Australien nicht so gut dort ankommt. Man halte sich konkrete Schritte offen, haben russische Diplomaten geäußert und Putins Sprecher Dmitri Peskow sagt, wir werden diese Deckelung nicht akzeptieren. Man sei auf den Preisdeckel vorbereitet, man werde die Situation jetzt rasch analysieren und sich dann zu konkreten Schritten äußern. Und Michail Ulyanov hat auf Telegram mitgeteilt, er ist der russische Botschafter bei internationalen Organisationen in Wien. Und der sagt, von diesem Jahr an wird Europa ohne russisches Öl leben. Andreas, was würde das eigentlich bedeuten, wenn wirklich kein russisches Öl mehr ankäme?
Naja, das wäre schon ein Problem. Dann würden eben halt die Preise bis in alle sonstigen atmosphärischen Größenordnungen nach oben steigen. Es wird immer den berühmten Schwarzmarkt geben, aber der normale Bürger, der kann das einfach nicht mehr. Wir sehen hier die Naivität. Das kommt mir vor, als wenn man in einem Kindergarten die Kinder darüber abstimmen lassen würde, ob es einen Preisdeckel für Süßigkeiten geben sollte. Ich bin sicher, alle Kinder würden sich dafür aussprechen. Das Ergebnis steht fest. Und solange die Erzieher ihnen dann nicht erklären, dass wenn die Kinder sich für diesen Preisdeckel entscheiden, dass der Süßigkeitsladen nebenan dicht macht und ihnen nichts mehr verkauft, so lange werden die auch weiterhin daran glauben. Aber auf diesem Level befindet sich momentan diese ganze Diskussion.
Es heißt hier weiter, durchgesetzt werden soll die Preisgrenze dadurch, dass eben Versicherungen und Reedereien sich an russischen Ölgeschäften nur dann beteiligen dürfen, wenn das Öl unter $60 pro Barrel verkauft wird. Und Russland hat bereits einen Lieferboykott für die Staaten angedeutet, die sich an dem Preisdeckel beteiligen wollen. Und von Russlands Seite aus heißt es, dass dieser Ölpreisdeckel gefährlich sei. Und man sieht darin einen Verstoß gegen die Gesetze des freien Marktes. Dadurch würden nur Unsicherheiten geschürt und Kosten für Rohstoffe in die Höhe getrieben. Das hatte die russische Botschaft in den USA erklärt. Russisches Öl, sagt man ganz selbstbewusst aus Moskau oder in Moskau, werde aber nach wie vor gefragt sein.
Na, hier sieht man wieder so diese Fehlannahme, die hier auch von der, wer ist das, FAZ gewesen, glaube ich, die es geschrieben hat?
Nein, Express.
Express, dass es sich da hier um einen freien Markt handelt, in dem man eingreift. Es ist kein freier Markt. Wenn es eine OPEC gibt, die OPEC ist ein Preiskartell.
Nein, das ist das Zitat von dem russischen Sprecher vom freien Markt. Das hat nicht die Zeitung hier gesagt, sondern das hat der
Ach so,
Peskow
gut,
gesagt.
Gut, okay. Ja, gut, dann spielt er genau das Spiel mit, was der Westen da an der Kante vorgibt. Dann ist es wahrscheinlich seine Strategie, denn jeder, der in der Branche weiß, dass es keinen freien Markt geben kann in dem Bereich. Zumindest nicht, solange jeder sein Angebot hochfahren und runterziehen kann, wie er möchte, weil er sich nämlich bestimmten Kartellen unterworfen hat. Und hier finden Preisabsprachen statt. Und aus diesem Grunde hat Russland hier natürlich einen gigantischen Vorteil, weil sie mit dem Iran, mit den arabischen Staaten, das sind die größten Ölproduzenten dieser Welt, Venezuela ist sehr russisch affin, das sind die größten Produzenten und Ölvorkommen, die dort sind, dass ausgerechnet die im Prinzip auf der Seite von Russland sind. Und wenn die beispielsweise dann entsprechend ihre Förderquoten sogar noch senken würden, dann können sie im Prinzip Europa von einem Tag zum anderen regelrecht auf null abwürgen. Ich glaube, das verstehen die Leute irgendwie nicht, das gibt's doch gar nicht.
Ja, und spannend ist in diesem Zusammenhang auch, was der ukrainische Präsident Selenskyj sagt. Der ist gar nicht zufrieden damit, mit diesen Sanktionen und mit diesem Preisdeckel. Das reicht nicht, sagt er. Das geht nicht weit genug. Und aus seinem Büro kommt der Aufruf, Moskaus Wirtschaft gnadenlos zu zerstören, meldet auch die österreichische Plattform Express.at. Und es sei also notwendig, so wird Herr Selenskyj zitiert, dass die Wirtschaft des russischen Feindes noch schneller zerstört werden müsse. Und dafür sei es notwendig, den Preis nicht auf $60 US-Dollar, sondern auf 30 US-Dollar zu reduzieren. Und das hat sein Präsidentenbüro, Herr Jermak ist sein Sprecher, der hat das am Samstag in seinem Kanal von Telegram mitgeteilt. Das heißt also, der Preis solle aus ukrainischer Sicht auf $30 gesenkt werden.
Ja, also ich kann hier nur rein interpretieren, dass die Coaches von Herrn Zelensky mittlerweile da nicht nur aufgegeben haben, sondern ihn jetzt sich selbst überlassen. Und damit geht das alles seinen Gang. Ich habe so das Gefühl, dass damit mehr oder weniger auch seine eigene Zukunft sich neu ordnen wird, die von Herrn Zelensky nämlich. Denn wenn hier solche, ich sage mal, utopischen und auch weltfremden Äußerungen als Forderung formuliert in die Welt reingebracht werden, dann kommt irgendwann der Punkt, wo jeder sagt, sag mal, das kann ich nicht mehr ernst nehmen. Hier fehlt natürlich wirklich die Erfahrung der Diplomatie, zu wissen, wie man umgeht und vor allem auch die Zusammenhänge der großen Ökonomie, wie sie funktionieren. Wir dürfen eines nicht vergessen, und das sei ihm auch mal ganz klar zu verzeihen, dem Herrn Zelensky. Er ist ein Schauspieler und Komiker. Das ist seine Ausbildung. Und wenn er dann solche Schwergewichte wie einen Lavrov in Russland gegen sich hat, der Außenminister ist, ja, das sind natürlich keine Augenhöhen, die da stattfinden. Und aus diesem Grunde laufen dann auch solche Entgleisungen dann ab, dass jemand sich völlig falsch einschätzt in solchen Forderungen. Das ist das Hauptproblem, egal was er jetzt glaubt und denkt. Das so zu formulieren, ist schon gewagt.
Ich finde aber auch gewagt, dass du immer wieder formulierst, dass er gelernter Schauspieler ist. Das stimmt zwar, aber es gibt andere gelernte Schauspieler, die viele Jahre lang zum Beispiel Amerika als Präsident vertreten haben, wie Ronald Reagan. Und ich kenne durchaus Menschen, die andere Berufe gelernt haben und dann irgendwann in einer völlig anderen Berufung gelandet sind und das gut gemacht haben. Ich würde mal, also an dieser Stelle möchte ich da wirklich ein bisschen einschränken.
Ich muss zugeben, dass ich Schauspielern gegenüber eine eingeschränkte Haltung habe. Das liegt nicht daran, dass ich gegen Schauspieler bin, sondern das liegt daran, dass Schauspieler als die ganz großen Stars in dieser modernen Welt dargestellt werden. Da werden Leute, die wunderbar ein Schauspiel darstellen können, die für die Freizeitgestaltung da ist, die von mir aus Kultur vermitteln. Da habe ich überhaupt nichts dagegen. Aber Schausteller waren früher mal vor 200, 300 Jahren auf einem anderen Level angesiedelt. Und genau da liegt das Problem. Und natürlich kann es vernünftige Menschen geben, die sich dann zum Beispiel in diese Situation hineinentwickeln. Aber bei der Ukraine ist es eine besondere Situation. Denn da sind ja fast nur Notfallmaßnahmen, wodurch bestimmte Leute überhaupt an die Macht kommen. Das wird ja nicht langsam vorbereitet.
Ja, danke schön für dieses abschließende Statement zu diesem Thema. Also wir dürfen gespannt sein, wie das Ganze weitergeht, sich weiterentwickelt. Wir haben ja schon eine ähnlich marode Situation, was die Gasversorgung angeht, auch was die Kohleversorgung angeht. Und all das trägt weiterhin dazu bei, dass Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der seines Zeichens auch Klimaminister ist, der seines Zeichens Vizekanzler von Deutschland ist, obwohl er von diesem Land eigentlich gar nicht so viel hält, dass dieser Mann Deutschland bei dem Vorhaben einer Förderung der Industrie bei der Umstellung auf eine klimafreundliche Produktion in einer Vorreiterrolle sieht. Und er hat sich also geäußert gegenüber der Funke Mediengruppe und er sagt, es geht darum, eine marktfähige grüne Industrie zu entwickeln. Das ist ja aus meiner Sicht wie blanker Hohn und Spott gegenüber den Unternehmen, die bereits ihren Bürgersteig hochklappen mussten, weil sie nämlich mit dieser Energieversorgung nicht mehr klarkommen. Und Habeck sagt, dazu würden jetzt im kommenden Jahr Klimaschutzverträge für die Industrie aufgesetzt. Die staatliche Förderung rege nötige Innovationen an, unterstütze die Firmen bei der Umstellung und helfe, die Nutzung von Wasserstoff voranzutreiben.
Naja, das ist Herr Habeck halt, und Herr Habeck hat sich ja auch gegen diese oder für dieses Inflation Reduction Act von USA ausgesprochen, ohne eventuell zu wissen, dass das gerade seine deutschen Bürger in Form von Steuerzahlungen zu finanzieren haben, die 370 Milliarden, weil das sind nämlich die Betriebe, die dann eben halt aus Deutschland nach USA abwandern. Und diese Zusammenhänge sind ihm offensichtlich nicht klar. Und so kann er auch mit so einem suffisanten Lächeln dann reden, wie toll er die deutsche Wirtschaft grün umstellen wird und merkt gar nicht, dass er auf einem Bulldozer sitzt und die gesamten sensiblen Bereiche der Wirtschaft zurzeit komplett zerstört, indem er Vollgas durchjagt. Aber er merkt es gar nicht offenbar. Ich glaube, er glaubt es selbst.
Glaubst du es wirklich? Ja. Also ich weiß es nicht. Bei ihm habe ich manchmal das Gefühl, er versteckt hinter seinem jungenhaften Lausbubenlächeln den Vorsatz zum Missverständnis, den Vorsatz zum Abbruch der Wirtschaft. Aber das ist nur so eine persönliche Vermutung.
Naja, man muss da eben halt sehen, dass es mehrere Faktoren gibt. Also ich glaube, immer relativ gut einschätzen zu können, zumindest immer wieder mal, wenn Leute gefragt werden, an einem Mikrofon zu einer bestimmten Situation Stellung zu nehmen und ich sehe dann die Augen an, ich sehe das Flackern, ich sehe die Unsicherheit, dann erkenne ich schon, ob jemand weiß, wovon er spricht oder wovon nicht, und da habe ich schon meine eigene Meinung mir machen müssen. Aber dazu gehört natürlich auch noch eine andere bestimmte Eigenschaft dazu. Deshalb gibt es ja bestimmte charakterliche Auslesen auch, bevor man in die Politik kommt, in solche höheren Ämter.
Ja, also Herr Habeck hat auf jeden Fall mal wieder den großen Traum, Deutschland als Vorreiter zu sehen, denn er sagt wörtlich, mit den Klimaschutzverträgen stoßen wir ein neues Kapitel auf. Deutschland nimmt damit eine Vorreiterrolle ein. Das sind ja die Dinge, die man so immer wieder hört und die schon vor langer Zeit auch immer wieder gesagt wurden.
Ja, ganz toll. Deutschland braucht eine Vorreiterrolle und Deutschland braucht wieder Armbinden, selbst beim Fußballspiel. Das sind für mich alles Signale, die mich nachdenklich machen. Und wenn ich das dann mit der Aussage von Olaf Scholz vor anderthalb Jahren dann nochmal in Kontext setze, der gesagt hat, Deutschland muss sich von dieser Schuldfrage nach dem Zweiten Weltkrieg mal ein bisschen lösen und erkennen, dass dort eine wichtige Vorreiterrolle zu spielen ist, dann fängt das Ganze an, für mich so einen Teppich zu weben, der mir große Sorgen macht.
Herr Habeck ist aber offenbar nicht so ganz davon überzeugt, dass er das durchsetzen kann, seine Vorreiterrolle. Er sagt, der Schlüssel zu einer weltweiten, also er möchte die Vorreiterrolle für die ganze Welt haben. Und der Schlüssel zu einer weltweiten Energiewende und besserem Klimaschutz liege in der politischen Lenkung von Märkten. Da sind wir wieder bei seinem Thema, das er ja seit einiger Zeit offen zeigt, indem er sagt, es gibt keine freien Märkte mehr, es gibt keinen freien Handel mehr, sondern die Politik bestimmt jetzt die Gangart. Und er hat gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung dann eingeräumt, wenn es nicht gelingt, dem Klimaschutz einen Marktwert zu geben, dann wird es schwer. Wenn allerdings die Märkte für Klimaneutralität aufgestellt sind, dann kann es gelingen.
Ja, und hier sehen wir eben halt die Verirrung, dass man dem Klimaschutz einen Marktwert gibt. Und das geht nur durch sozialistische Maßnahmen, wobei unser Weltsystem eben nicht sozialistisch aufgebaut ist. Wenn ich sehe, dass in China hunderte von Kohlekraftwerke wieder gerade neu gebaut werden. Das heißt, ich erkenne hier aus meiner Sicht eine Strategie, Deutschland jetzt in diese Vorreiterrolle zu bringen, mit einer ideologischen Argumentation, die mit 100%iger Sicherheit nicht funktionieren kann. Kann sie einfach nicht. Und das führt zu einem kolossalen Schaden in großen Teilen der gesamten Welt. Und dann fragt man, welcher Staat, welches Land, welcher Bürger war eigentlich dafür verantwortlich, dass alles so absurd gelaufen ist. Und dann könnte diese Situation, Deutschland schafft sich ab, wie es Herr Sarrazin damals gesagt hat in seinem gleichnamigen Buch, dazu kommen. Und wenn dann Deutschland als Zuglokomotive der EU oder Europas oder wie man das Ding denn immer nennen wird, weil man vielleicht auch gar kein Interesse mehr hat, ob es dann noch einen Namen hat, dann wird es eben so sein, dass das dann einfach keine Rolle mehr spielt. Und dann kann man sagen, Mission completed, jetzt ist es erledigt. Genau das war's.
Robert Habeck fordert übrigens einen Klimaclub, der auf gemeinsame Standards hinarbeitet, also einen weltweiten Klimaclub. Das hat er von Scholle abgeguckt, weil Olaf Scholz das schon vor einiger Zeit, vor einigen Monaten angemahnt hat, dass es jetzt einen globalen Klimaclub geben müsse. Und da möchte man zum Beispiel einen globalen CO-Preis oder CO2-Preis installieren, in ein spezifisches Investitionsumfeld, wie es hier heißt, und Regularien und Anreize, die zielführend sind. Und in diesem Zusammenhang hat Robert Habeck auch diesen amerikanischen Inflation Reduction Act als gutes Zeichen gelobt und sagte wörtlich, die Amerikaner lenken ihre finanzpolitische Feuerkraft auf klimaneutrale Industrie. Batterien, Elektrolyse, Solarpaneele, Windkraftanlagen, das wird jetzt gefördert.
Ja, das ist so. Und das sind eben halt die Rohstoffe, die man dann herausholt aus der Wüste von Nevada durch massivste Umweltvernichtungen, die dann in den USA laufen sollen. Aber unterm Strich gesehen, er glaubt einfach nur das, was man ihm offenbar in irgendwelchen Medien vorgelesen hat. Die 370 Milliarden, die in USA eingesetzt werden, gelten dem Klimaschutz. Und in Wirklichkeit noch einmal sind es Kolonialisierungsgelder, die man braucht, indem man nicht mehr die Länder überfällt, in die man will. Das war früher mal. Heute zieht man alle Filetstücke aus den Ländern raus. Große Unternehmen, Rohstoffe, da ist es auch nicht ganz neu und so weiter. Dieser Zusammenhang, ich denke mal, das ist einfach etwas, was er nicht berücksichtigt.
Ja, und was hier euch, die ihr hier regelmäßig zuhört, ja auch inzwischen klar sein dürfte, was hier das Ziel ist. Das Handelsblatt hat gerade veröffentlicht, dass Herr Habeck zitiert wird, dass er Elektroautos jetzt zu Stromspeichern machen will. Also wir haben vielleicht am Wochenende und davor schon gelesen, und da kommen wir auch gleich nochmal hin zu den E-Autos, dass die doch eine merkwürdige Rolle jetzt einnehmen, denn die sollen eventuell auch zeitweise vom Strom abgeschaltet werden und dürfen dann nicht betankt werden, weil wir ja eine Energiekrise haben. Und er möchte jetzt die Elektroautos zu Stromspeichern machen. Und er sagt wörtlich, wir brauchen batterieelektrische Speicher. Die meisten davon werden wir auf der Straße sehen in Form von Autos, die Energie aufnehmen, zum richtigen Zeitpunkt wieder ins Netz einspeisen und dafür Geld bekommen. Und dafür brauche es intelligente Messgeräte, die helfen, den Verbrauch zu steuern. Wörtlich kündigt er an, das nötige Gesetz werden wir noch dieses Jahr, also das sind nicht mal mehr 4 Wochen, in die Ressortabstimmung geben. Und damit schaffen wir die Voraussetzung für digitale Preissignale im Markt. Und deswegen sei es auch nötig, weil der Strombedarf in Deutschland bis 2030 von heute 560 Terawattstunden im Jahr auf dann 750 Terawattstunden steigen werde.
Wie soll ich das kommentieren? Es ist einfach irre. Man wundert sich immer jeden Tag, was da wieder für neue Schlagzeilen kommen. Ich kann die gar nicht mehr kommentieren, weil es einfach so unsinnig ist.
Ja, Andreas, Pop fehlen die Worte. Und da muss man wirklich sagen, dazu bedarf es schon einiger solcher Informationen hier eben. Andreas, und wenn es nach der Prognose eines Zukunftsforschers geht, dann wird das Privatauto bald überflüssig werden. Ich meine, was tragen wir hier heute zusammen? Wir reden über den Ölpreisdeckel, der maßgeblich sich auch auf die Spritpreise auswirken wird. Nicht kann oder könnte, sondern wird. Das ist, dürfte schon klar sein. Wir reden über E-Autos, die abgeschaltet werden können, wenn eine Strommangellage herrscht. Und jetzt kommen die ersten Stimmen, die so im Sinne von Davos, von Herrn Schwab und Co. die Dinge formulieren, die man vorher noch ein bisschen verschlüsselt veröffentlicht hat. Es geht um den Trendforscher Eike Wenzel. Der ist der Leiter des Instituts für Trend- und Zukunftsforschung in Heidelberg. Und der glaubt an ein baldiges Ende des Autos, wie wir es jedenfalls bisher kennen. Er sagt, es kann nicht darum gehen, bisherige Autos 1:1 durch batteriegetriebene zu ersetzen. Vielmehr solle die Zahl der Fortbewegungsmittel generell reduziert werden und es bald autonome Roboterautos geben, die Passagiere an Schlüsselpunkte abholen und wieder absetzen.
Ja, also man versucht hier etwas in Gang zu setzen, indem die Autos jetzt mehr oder weniger degradiert werden zu fahrenden Batterien, die man dann stehen lässt und dann entsprechend dann anzapfen kann, wenn man sie braucht. Was für ein Umweg, was für eine Ressourcenverschwendung und eine Vergeudung von Rohstoffen.
Was sagt er noch? Also die Dinge, die er in diesen Zusammenhang bringt, sind jetzt auch wirklich Zeugnis einer ja, kann man sagen, Transformation dessen, was wir eigentlich gewöhnt sind und waren. Also das Auto, sagt er, sei die einzige CO2-Quelle, wo es nicht gelungen ist, den Ausstoß zu minimieren. Und man müsse nun den Platz für Wohnraum zurückerobern und die Anzahl der Fahrzeuge auf den Straßen deutlich reduzieren. Es muss weniger Autos in Privatbesitz geben. Das ist ein wörtliches Zitat von ihm, das die Welt gebracht hat, also Welt Online. Und er sieht es so, dass statt der Fortbewegung im eigenen Auto es künftig eine kollektive Mobilität geben soll. Der Nahverkehr soll kein Lückenbüßer fürs Auto mehr sein, vielmehr die einzige Möglichkeit. Und denkbar wären sogar Seilbahnen. Wir müssen, sagt er, mentale Sperren beseitigen und neue Strukturen schaffen, um Lebensraum für die Menschen zurückgewinnen.
Also es wird immer wieder neuer Markt geschaffen. Wenn es heißt zum Beispiel, dass es bei Autos nicht gelungen wäre, die CO2-Quelle oder den CO2-Ausstoß zu minimieren, ist das falsch. Die modernsten Dieselfahrzeuge, die man abgeschafft hat, aus meiner Sicht unter einem Vorwand, hat beispielsweise VW, Mercedes, BMW gebaut. Das waren Fahrzeuge, die im Prinzip einen minimalsten Schadstoffausstoß hatten. Das heißt also wirklich runtergefahren sind. Und wenn man jetzt ansieht, alleine wie viel CO2 freigesetzt wird durch die Produktion eines Elektrofahrzeugs, da wird einem ganz anders. Unterm Strich gesehen ist es so, hier werden neue Märkte geschaffen. Die alten Autos sollen jetzt madig gemacht werden, damit die Leute wieder neue kaufen. Und das dient dann wieder im Prinzip der Gewinnmaximierung derjenigen, die diese Autos eben herstellen. Und Abwrackprämie und so weiter. Dieses Modell ist nicht neu. Ich schreibe gerade an einer Arbeit, wo es darum geht, wie man in der Vergangenheit auch die Märkte sich gemacht hat. Und da denke ich an General Motors. General Motors hat in den 1930er Jahren alle öffentlichen Transportmittel mehr oder weniger für Personen aufgekauft. Also die Trams, die Straßenbahnen, Züge und so weiter. Und die haben das System aufgekauft in den 30er Jahren bis in den 1960er Jahren, um genau in dieser Zeit diese gekauften Massenbeförderungsmittel zu eliminieren und stillzulegen, um damit einen neuen Markt für den Individualverkehr zu schaffen. Das ist der Grund gewesen, warum plötzlich alle Menschen mit Einzelfahrzeugen fuhren, die vorher zum Beispiel Züge genutzt hatten. Denken wir an den Wilden Westen, wo die Zuglinien da gebaut wurden. Und das hat man damit abgeschafft. Und jetzt haben wir wieder eine neue Methode. Ja, damals hat man gesagt, mit der Abwrackprämie, man hat intakte Autos im Prinzip mit Geld entsorgt, damit die Menschen neue Autos kauften, die wiederum bei der Produktion extrem viel Schadstoffe und Rohstoffe letztendlich verbrauchten. Das ist die Realität. Und jetzt werden die ganzen Benzin- und Dieselfahrzeuge madig gemacht, damit die Leute jetzt alle Elektrofahrzeuge kaufen. Und wenn die Elektrofahrzeuge alle da sind, wird man sagen, das sind eigentlich nur fahrende Batterien und die werden wir in Zukunft nicht mehr speisen. Jetzt gibt es gar keine Autos mehr. Also das ist ja wirklich kaum zu glauben.
Ja, und wer baut diese neuen Autos? Das wird nicht unbedingt in Deutschland alles stattfinden, wovor jetzt auch die Stuttgarter Zeitung politisch unkorrekt warnt. Und die Überschrift lautet: Gefahr für Autohersteller. China wird zum Risiko für die Autobranche. Und da heißt es, dass jedes dritte Auto der deutschen Hersteller bereits in China produziert wird. Und bei E-Rohstoffen das Land eine überragende Marktmacht habe, also China, nicht etwa Deutschland. Und man fragt sich hier, was passiert denn, falls dieser Handelspartner wegfallen sollte? Das möchte man sich gar nicht vorstellen. Und hier wird ein Top-Manager aus der Autoindustrie zitiert, ich sage euch den Namen auch gleich. Und der macht sich große Sorgen eben um das E-Auto und sagt, Deutschland und Europa müssen sich die Frage stellen, ob sie bei der Zelle den Lieferanten aus dem asiatischen Raum das Feld allein überlassen wollen. Es gehe um die zentrale Frage, reicht es zu kaufen oder sollen wir Kräfte bündeln, um selbst eine Fertigung für Batteriezellen aufzubauen? Ist das überhaupt noch die Zeit, eine solche Debatte zu führen?
Naja, also die Situation vor rund 30 Jahren, ich habe ja gestern ein neues Video rausgebracht, wo es darum geht, dass der Mittelstand sich verabschiedet, dass es nicht mehr funktionieren wird. Und was sind die Hintergründe? Vor rund 30 Jahren war es so, dass die deutsche Automobiltechnik die modernste, die beste, die nachhaltigste war, die die Welt je gesehen hat. Die hat man dann mehr oder weniger abgeschafft, weil sie war für alle anderen Länder nicht einholbar. Und aus diesem Grunde hat man durch außenpolitische Einflussnahme auf Deutschland dafür gesorgt, dass alle deutschen Konzerne ihr Know-how und auch ihre gesamten Strukturen des tatsächlichen Baus, die Betriebsgeheimnisse quasi alle zu offenbaren und Transparenz in den Markt zu bringen. Und damit waren natürlich diese gesamten Erfindungen und dieser Vorsprung mehr oder weniger weg. Dann hat man Deutschland dazu im Prinzip gebracht, dass man auf Elektrofahrzeuge setzt, weil man die Benzinfahrzeuge madig gemacht hatte. Denn wir hätten auf der Benzinmöglichkeit oder auch Dieselfahrzeuge die Möglichkeit, eine hervorragende, nachhaltige, grüne Politik zu fahren. Aber das wollte man nicht, weil es dann aus dem falschen Land gekommen wäre. Und aus diesem Grunde hat man da so massiv eingewirkt in diesem Video. Das ist ein zweiteiliges Video, hatten wir gestern eingestellt. Der zweite Teil kommt heute oder morgen, gehe ich da noch ein bisschen genauer drauf ein. Dann werden viele dieser Dinge klar. Und jetzt haben wir den Salat. Deutschland ist mit dem gesamten Vorsprung weggeschoben worden. Und jetzt stehen sie in Konkurrenz mit China, die wiederum jetzt einen Vorsprung haben mit dieser Elektrofahrtechnik, weil die das nämlich schon 10 Jahre machen, während Deutschland über 100 Jahre Verbrennungsautomobiltechnik aufgegeben hat. Das ist das, was dahinter steht.
Das war übrigens ein Zitat, das schon ein paar Jahre alt war, was Thomas Weber, das ist eben genau der ehemalige Daimler-Forschungschef gewesen, was der damals gesagt hatte. Und jetzt ist natürlich die Entwicklung viel weiter bereits gelaufen. Und was spannend ist, dass man hier in diesem Artikel der Stuttgarter Zeitung auch zeigt, wie so anders in anderen Ländern geplant wird als in Deutschland, wo man jetzt vielleicht schon davon ausgeht, solche Zukunftsforscher, dass es immer weniger Autos geben wird. Denn hier heißt es, während sich die Rohstoffabhängigkeit von China über die Jahre verringern lässt, konnte eine weitere Abhängigkeit wesentlich hartnäckiger sein, die von China als Abnehmer der Autos. Mercedes und BMW verkaufen mehr als ein Drittel ihrer Fahrzeuge in China. Bei Volkswagen ist der Anteil noch höher. Forderungen, sich vorbeugend aus China zurückzuziehen, erteilte Mercedes-Chef Ola Källenius erst vor kurzem eine klare Absage. Und er sagt, von China abzurücken, weil irgendwas passieren könnte, wäre die falsche Richtung. Aber auch in Zukunft ist der Markt dort in China von großer Bedeutung. Denn China sei nicht nur ein riesiger Markt, sondern habe angesichts von nur 110 Autos pro 1000 Einwohner auch ein großes Wachstumspotenzial. Der intensive Handel mit dem Land berge zwar Risiken, aber noch größer wäre es, dort nicht präsent zu sein. Ich meine, dieses Verhältnis 110 Autos pro 1000 Einwohner, das ist in Deutschland natürlich anders, in Mitteleuropa auch. Denn da gibt es viel mehr Autos pro 1000 Einwohner. Aber vielleicht möchte man tatsächlich die Menschen in chinesische Verhältnisse bringen.
Ja, man muss aber mal sehen, was bedeutet das für die Volkswirtschaft? Wir sprechen hier nur über die betriebswirtschaftliche Auswirkung bei Mercedes-Benz. Wenn Mercedes-Benz sogar in China produziert, und das tun sie, dann geht natürlich auch der Gewinn nach China. Das heißt, wenn das Unternehmen noch irgendwie ein deutsches Label im Hintergrund hat, die Menschen, die in Deutschland leben, werden dann ihre Jobs verlieren. Das ist der Hintergrund, der dahinter steht. Also das ist genau der Punkt, als damals Herr Schremp und davor sein Vorgänger Edzard Reuter in den 80er Jahren mehr oder weniger ihr Unternehmen in einer größenwahnsinnigen Vision mehr oder weniger, ich sage mal, den Wölfen zum Fraß vorgeworfen hat. Man ist ausgestiegen, man hat sich abhängig gemacht von anderen, man hat nicht hinten sich gesichert und seine Betriebsgeheimnisse gehalten, sondern man hat mehr oder weniger eine Art ausverkauft seiner ganzen Silberlöffel durchgezogen und ist mittlerweile dann seine gesamten Betriebssituation mehr oder weniger losgeworden. Und jetzt sagen Sie, gut, der Unternehmenskonzern kann zwar noch Gewinne machen und die Aktionäre werden auch noch Gewinne machen, die chinesischen Aktionäre, die US-amerikanischen Aktionäre, die mittlerweile auch alle bei Daimler-Benz drin sitzen. Aber wir wollen ja auch versuchen, hier ein bisschen die Wirkung auf die Volkswirtschaft zu bringen. Das heißt, wenn es dem Unternehmen gut geht, das war zu meiner Zeit, als ich studiert habe, wenn es den Unternehmen gut geht, geht es auch den Bürgern gut. Das ist jetzt widerlegt worden, weil wir hier nämlich eine Situation haben, sozialistische Einflussnahme in diese Unternehmen aus den Kapitalstrukturen heraus. Und dann kommen wir genau vor diesem Fiasko.
Und wir wollen hier nochmal anschauen, was man jetzt in Berlin sich ausgedacht hat. Es gibt einen Artikel bei der BZ Berlin von Gunnar Schupelius mit der Überschrift: Der Klimavolksentscheid führt Berlin zurück in die Steinzeit. Ja, und was heißt das? Es gibt ein neues Bündnis, das heißt Klimaneustart Berlin. Und dort will man einen Volksentscheid herbeiführen, hat dafür auch schon ausreichend Unterschriften gesammelt. Und abgestimmt wird entweder bei der Wahlwiederholung am 12. Februar oder zu einem anderen Zeitpunkt. Darüber entscheidet der Senat am Dienstag, so wie ich die Berliner kenne, wird es vielleicht sogar noch vor Februar stattfinden. Und zwar möchte dieser Volksentscheid ein Gesetz einführen, das die Bevölkerung zwingt, bis 2030 fast vollständig auf fossile Energieträger zu verzichten, also auf Kohle, Öl und Gas. Und Schupelius fragt, was würde das konkret bedeuten? Derzeit werden ca. 99% aller Berliner Gebäude mit fossilen Brennstoffen beheizt. Die Industrie arbeitet zu 95% mit fossilen Energieträgern. Etwa 96% der Autos und Lieferwagen und 100% der Lastwagen fahren mit Benzin oder mit Diesel. Mehr als 90% der elektrischen Energie wird in Kohle in Berlin mit Kohle oder Gas erzeugt. Und nach diesem Klimavolksentscheid müssten erstens innerhalb von 7 Jahren alle Heizungen auf Wärmepumpen umgestellt werden. Das ist unbezahlbar, sagt er, und geht auch gar nicht, weil diese Systeme mehr Strom verbrauchen, als zur Verfügung steht. Zweitens müssten alle Autos und Lkw auf Elektroantrieb umgestellt werden. Das geht aus denselben Gründen auch nicht. Alternativ könnte natürlich der Autoverkehr verboten werden. Und drittens müssten die Kohle- und Gaskraftwerke auf grünen Wasserstoff umsteigen, der selbst mit elektrischem Strom hergestellt wird. Und das sei wenig sinnvoll.
Ja, es ist wirklich so, dass wir mittlerweile angekommen sind in diesem Schildbürgerland in einer klaren Form. Da wird dann gesagt, wir dürfen keine konventionellen Rohstoffe mehr verbrauchen, bringen dann aber alles auf Strom. Und ich glaube, was viele Leute nicht verstanden haben, wenn sie auf ihr Handy drücken, auf ihren PC drücken, dass dafür Strom produziert werden muss und dass das jedes Mal bedeutet, dass Kohle verbrannt wird. Man hat so das Gefühl, wenn man in so einen Computer reindrückt, dass es eine ganz reine, saubere Sache ist. Aber dieser Strom muss irgendwo herkommen. Und der größte Teil kommt eben noch aus fossiler Situation oder aus den Atomkraftwerken oder Kernkraftwerken, wie man richtig sagen würde. Und hier wird dann Strom programmiert über Fahrzeuge, die dann eben elektrisch laufen und keiner fragt, wo soll der herkommen. Das heißt, hier ist auch wiederum ein Paradoxon, weg von fossilen Stoffen hin zu fossilen Stoffen.
Wenn ihr vielleicht interessiert seid daran, wer diesen Klimavolksentscheid übrigens mit bislang 261.000 Unterschriften aus Berlin, wer das Ganze angestoßen hat, dahinter stecken radikale Gruppen. Fridays for Future, Gas Exit, also gegen Erdgas, ADFC, dann die Jusos, dann die Grüne Jugend und die Tageszeitung Taz. Die Grünen, heißt es hier bei Schupelius, fürchten den Druck der Straße und haben sich deshalb vor den Wagen mitgespannt. Ihre Spitzenkandidatin Jarasch von den Grünen läuft mit den Klimademonstranten mit und er sagt, das ist politische Taktik und vollkommen verantwortungslos. Ja, mit sowas muss man sich in Berlin jetzt rumkriegen. klagen.
Ja, ich meine, die sind ja schon eine Menge gewohnt mit ihren Flughafen. Also insofern, warum soll die Energiepolitik anders laufen als der Bau des Flughafens?
Und ich möchte noch zum Schluss hier eine Meldung kurz ansprechen. Die ist veröffentlicht worden bei möbelkultur.de. Und zwar gibt es ein Traditionsunternehmen, Rational Einbauküchen Solutions GmbH aus Melle. Die müssen Insolvenz jetzt beantragen. Und die haben versucht, noch Investoren zu bekommen. Das hat alles nicht mehr geklappt. Was ist der Grund für den Insolvenzantrag? Das war ein vollständiger Produktionsstillstand aufgrund eines lokalen Stromausfalls, der nach Problemen mit der Notstromversorgung zu einem irreparablen IT-Schaden geführt hat. Und dabei wurde die selbstentwickelte Steuerungssoftware so erheblich beschädigt, heißt es, dass die von Melle systemseitig gesteuerten Produktionsprozesse in Italien dauerhaft nicht mehr vorgenommen werden konnten. Ja, und deswegen gibt es da jetzt Insolvenz. Andreas, das zeigt, wie empfindlich solche Unternehmen sind, wenn da überraschend der Strom ausfällt.
Das ist ja mein Dauerbrenner, den ich immer wieder sage, wie viel Vorbereitung ein Unternehmen braucht, bevor ein Strom runtergefahren wird. Wenn er einfach während einer Produktion abgeschaltet wird, hat das oft irreversible Schäden. Und das habe ich auch immer gesagt, nicht weil ich jetzt sagen will, oh, jetzt habe ich recht gehabt, sorry, aber es ist wirklich ziemlich deutlich, dass durch solche unkalkulierbaren Situationen an diesem Wirtschaftsstandort Deutschland viele Unternehmen jetzt ganz schnell ihre Beine in die Hand nehmen und werden verschwinden. Und das kann es ja wohl nicht sein.
Ja, und es wird hier auch noch in einem anderen Artikel, den ich kurz in dem Zusammenhang noch ansprechen will, es geht mal wieder um eine Gasmangellage, die im Südwesten Deutschlands viele Unternehmen beschäftigt, vor allem in der Chemiebranche. Und da heißt es, dass eben eine mögliche Gasmangellage diese Unternehmen umtreibt. Und es geht immer wieder um die Frage der Verfügbarkeit. Das sagt die Landeschefin Katharina Klei der Deutschen Presseagentur. Solange Kohle und Atom nicht durch erneuerbare Energien kompensiert werden könnten, brauche man die Brücke Gas. Und das große Fragezeichen sei, wie wird der Standort Deutschland in dieser Gemengelage künftig konkurrenzfähig sein? Und spannend ist in diesem Fall diese Aussage hier, gerade die chemische Industrie steht am Anfang vieler industrieller Lieferketten. Darüber haben wir auch schon oft hier gesprochen. Frau Klei sagt, wenn Kunststoffe nicht produziert werden können, dann haben wir ein Problem beim Abpacken von Lebensmitteln. Wenn keine Glasampullen für Impfstoff hergestellt werden können oder für andere Sachen, muss ja nicht der Impfstoff sein, dann kommen wir in Probleme mit der medizinischen Versorgung. Und Andreas, das ist auch immer wieder der Punkt, die glasverarbeitende Industrie, die papierverarbeitende Industrie, alle klagen und stöhnen jetzt. Überall gibt es schon jetzt Mangellagen. Und ich möchte einfach alle immer wieder auch animieren, sammelt eure Glasflaschen, die verschraubbar sind, eure Gläser, wenn ihr Tomatensauce in Gläsern kauft oder so, bewahrt sie auf. Wir steuern auf eine Ressourcenmangellage zu.
Ja, aber auch alles dieses, was wir gerade erleben, bedeutet ein Aufstauen in eine Situation, die man erwarten konnte. Und ehrlich gesagt ist das auch wichtig, weil dieser Knoten damit auch erst zum Platzen kommt. Der Druck war noch nicht groß genug, der wird jetzt kommen. Und es gilt dann, eine bestimmte Zeit durchzustehen, bis dann wieder eine neue Situation sich entwickelt. Und ich glaube, die wird sogar funktionieren auf der Basis von mittelständischen und kleinen Betrieben. Also ich habe ehrlich gesagt ein trotz alledem gutes Gefühl, denn diese absurde Nachrichtenlage, die wir haben, die sich mehr oder weniger permanent selbst widerspricht und das von denselben Medienunternehmen, die zeigt dafür, wie angeschlagen dieses System ist. Und ich glaube, das ist auch der richtige Weg.
Rüstet euch und erschrecket. Rüstet euch wieder und erschrecket abermals. Denn wir sind in einer besonderen Zeit und wir haben vorhin über das Gottvertrauen gesprochen. Das ist das Einzige, was uns jetzt hilft, auch wenn da schon wieder einige Leute behaupten, dass es den Schöpfer gar nicht gibt. Wir wissen, Wir müssen nur rausschauen. Wir müssen uns ansehen, welche Herrlichkeit uns jeden Tag, wenn wir die Augen richtig öffnen, begegnet. Wir dürfen dankbar sein und wir dürfen auch eins mehr und mehr lernen. Das ist die Demut. Die Demut vor all dem, was uns geschenkt wird und was wir vielleicht zuweilen bislang nicht wirklich richtig wertschätzen konnten. Das ist die Aufgabe, die wir alle haben, wo wir lernen können. Und wir hören uns auch heute zum Abendgebet. Dankeschön, lieber Andreas. Habe ich dir gesagt, dass du großartig warst?
Ja, ich danke dir. Du warst auch großartig und ich freue mich darüber, dass wir uns am Mittwoch dann hier wiedersehen werden. Alles Liebe. Mhm.